Ihr lieben Geschwister, seid ganz herzlich gegrüßt in dem kostbaren Namen, den wir eben schon besungen haben, Jesus Christus. Er ist unser Herr, er ist unser Retter, unser Erlöser. Und in wenigen Tagen feiern wir seine Auferstehung. Halleluja. Ich grüße euch also ganz herzlich, ob ihr nun live hier seid oder auch alle, die per Livestream den Gottesdienst mitverfolgen. Wir sind eins in Christus. Ob wir uns sehen oder ob wir in der Ferne sind, verbunden durch die Liebe Gottes. Beispiel, da sitzt er, mein Bruder Rudolf. Wir kennen uns 20 Jahre. Heute Morgen, ich sehe ihn hier. Ich bin begeistert. Ich sage, wie kommst du hierher? Er hatte einen Freund, der ihn eingeladen hat. Sagt, komm vorbei, du siehst einen alten Bekannten wieder. Es ist schön, wenn man sich wieder sieht. Und ihr kennt das alte Lied, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh wir sein Angesicht sehen. Auferstehung, das feiern wir einfach gerne. Und als ich so nachdachte, kurzfristig in Hameln einzuspringen, da war mir natürlich bewusst, ich muss ganz schnell jetzt überlegen, was mache ich? Wie gehe ich jetzt vor? Was ist dran? Und ich kam auf eine Predigt, ihr müsst das einfach entschuldigen, die ist nicht 10 Jahre alt, nicht 20 Jahre alt, nicht 30 Jahre alt. Vor 36 Jahren habe ich die zuletzt in Bünde einmal gehalten. Wie kommt das, dass so ein alter Hut wieder vorgeholt wird? Und als ich die las, dachte ich, eigenartig. Und je mehr ich mich damit auseinandersetzte, umso mehr Gedanken flossen mir dazu. Und ich habe heute Morgen von 25 Minuten Predigtdauer deshalb erhöht auf 30. Denn ihr wisst, die Gabe der Länge, die ist mir zugefallen. Ich habe immer meine Probleme damit. Also, das Thema, ihr seid gespannt, wir sind vor Ostern. Und weil wir ja Ostern so gerne feiern, Auferstehung, Ostereier suchen, Osterglocken einkaufen und hinstellen und sich daran freuen. Die Familie kommt zusammen, so war es in den vergangenen Jahren. Vor Ostern gibt es einen Karfreitag. Vor Ostern gab es auch ein ganz besonderes Ereignis und das ist für mich unglaublich. In Lukas 22, Vers 24 gab es nämlich eine ganz wichtige Frage zu klären. Möglicherweise ist die auch hier bei euch in Hameln zu klären. Es geht nämlich darum und denke, das ist kolossal wichtig, wer ist eigentlich der Größte? Sie saßen beim Abendmahl. Diese feierliche Handlung in Gedenken, Auszug der Kinder Israels aus Ägypten durch die mächtige Hand Gottes, vom Pharao befreit, in die Wüste geführt, in die Sackgasse rein, hinter sich die Feinde, vor sich das Tote Meer, Rote Meer. Gott hat sie durchgeführt, Gott hat sie ins verheißene Land gebracht und deshalb sollten sie Pessach feiern, jedes Jahr. Da saßen sie nun und Jesus hat sie animiert. Macht den Festsaal fertig. Kommt mit dem Eselsfüllen, ich will einreisen. Und sie riefen, Hosanna, Hosanna, das heißt, Herr, hilf, lass die Königsherrschaft Gottes jetzt sichtbar werden. Und er kam in den Festsaal, sie saßen dort und wir lesen in Lukas 22, Vers 24, es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte der Größte sein. Kennt ihr das oder bin ich hier in einer anderen Gemeinde? Brüder, wir sind hier alle gleich, nur ich bin etwas höher. Machen wir uns nicht Gedanken darüber? Wäre nicht ich besser hier, der die Ansage macht, der die Leitung hat, der die Entscheidungen trifft? Sie stritten sich. Du kannst es natürlich auch übertragen. Warum nur auf der Gemeinde? Dann schau doch als nächstes in die Familie. Wer ist da der Chef? Eigentlich, das muss ich nicht betonen, das bin ich. Ich bin doch der Mann, der Vater. Wurde aber bekehrt, als ich allein auf dem Sofa saß. irgendwie in der Zeitung oder was blätterte. Die Mutter war nicht zu Hause. Die ersten Kinder kamen von der Schule. Die Tür flog auf. Sie sahen mich und sagten, keiner da, wo ist Mutti? Da wusste ich, wer der Erste im Hause ist. Gehen wir auf die Arbeit. Wie oft wird da hinterrücks gestritten? Mit dem Chef bin ich nicht einverstanden. Ich würde das aber so oder so machen. Und wir monieren erst recht, wenn wir an die Bundesregierung denken. Oh, die da, na, die haben wir nicht mehr lange. Dann kommt aber ein neuer und schon geht der Streit los. Ist es Herr Söder? Ist es Herr Laschet? Und dann merken wir, boah, überall immer gibt es einige, die sich in den Vordergrund stellen. Hört das noch nicht mal in der Gemeinde Gottes auf? Nein, weil wir Menschen sind. Und nun hören wir auf die Worte Jesu, was er dazu sagt. Er sprach zu ihnen, die weltlichen Könige herrschen und die Gewaltigen heißt man gnädige Herren. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn welcher ist größer, der zu Tische sitzt oder der da dient? Ist es nicht also, dass der zu Tische sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und selbst in der Weltpolitik, wenn wir von der Bundesrepublik mal wegschauen, wer ist im Augenblick der Größte? Ich biete euch drei an. Wir haben Li Jinping, ihr wisst, wo er herkommt? China. Wir haben Putin, Russland. Und wir haben natürlich auch unseren neuen Präsidenten von Amerika, Biden. Und nicht vergessen, dürfen wir ja nicht vergessen, in der Türkei haben wir natürlich auch Herrn Erdogan. Wer ist da der Größte, der Wortgewaltigste, der Einflussreichste? Und gruselt so ein bisschen bei dem Gedanken, wenn sich da die Gewichte verschieben, dass wir nicht plötzlich chinesische Verhältnisse haben und zwei Kameras rechts und links filmen euch beim Gottesdienst, filmen euch, wenn ihr über die Straße geht, sie filmen euch, wenn ihr einkaufen geht, sie filmen euch, hätte ich fast gesagt, bis ins Wohnzimmer. Wer ist der Größte? Die ewige Frage auf der Welt, die uns bewegt und Jesus korrigiert uns und gibt uns einen ganz neuen Einblick. In Johannes 13, Vers 1, da gehen wir jetzt rein in das Mahl des Herrn. Von dem Fest aber Ostern, da Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie hatte er geliebt die Seinen, die in der Welt waren? So liebte er sie bis ans Ende. Und da sind mir doch glatt einige Episoden eingefallen, dass er sie liebt, bis ans Ende. Denn da waren so einige Jünger dabei, die haben schon vorher so, wie soll man sagen, den Größenvirus in sich gehabt. Zum Beispiel sprachen da zwei Jünger, Zebedäus-Söhne waren das gewesen. Herr, wenn du willst, die wollen uns nicht durch das Land reisen lassen, sollen wir bitten, dass Feuer vom Himmel falle. Oh, die hatten eine Autorität, die wünschen wir uns. Die haben geglaubt, wenn wir beten, dann fällt Feuer vom Himmel. Die fanden sich dabei aber, hallo, Spitze. Und Jesus korrigiert sie und sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Des Menschensohn ist gekommen, zu retten und zu suchen, was verloren ist und nicht um zu vernichten. Diese Jünger hatte Jesus, schreibt hier, er bis zum Ende lieb, hat er bis zum Ende geliebt. Ich denke da an einen Petrus, der dann auftrat und sagte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich bin bereit, überall mit dir hinzugehen, wo du hin musst. Und Jesus sagt, Petrus, die Nacht wird nicht vergehen, der neue Morgen wird nicht beginnen, bevor nicht der Hahn kräht und du hast mich dreimal verleugnet. Und Jesus sagt, wie ich sie geliebt habe bis zu Ende. Ihr lieben Herzen, kennst du irgendwo auch dein Versagen vor Gott, wo du vielleicht Versprechen gemacht hast und die nicht eingehalten hast, wo du versagt hast und bist schwach geworden? Er liebte dich und er liebt dich, das verspreche ich dir heute in Jesu Namen zu, er liebt dich bis zu deinem letzten Atemzug. Dafür hat er seine Arme ausgebreitet am Kreuz auf Golgatha und hat gebetet, Herr, vergib ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun. Das waren auf der einen Seite die Kriegsknechte, das waren die Römer, das waren die verhassten Juden, die ihn beseitigen wollten. Das warst aber auch du und ich unterm Kreuz und er hat gebetet, vergib ihnen. Wenn er für sie um Vergebung bat, wie viel mehr, liebes Herz, für dich? Zu Petrus hat er einmal gesagt, weißt du, mein lieber Freund, Ich weiß, dass du mich verreizt, hat er sich gedacht. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nie aufhört. Denn darüber kann man zerbrechen. Vollmundige Versprechen, die nicht eingehalten werden. Und dann kommt das Ende. Und das Gemeine war, die Gott mir gegeben hat, die liebte er bis zu Ende. Was meint ihr, wie hat er das mit einem Judas gehalten? Hat er den immer so ein bisschen, geh mal aus unserer Elberrunde jetzt raus, da, das musst du nicht mitkriegen. Oder hat er ihn mit einbezogen, den Judas? Was für eine gemeine Praxis war das des Widersachers, der mit Gott gehandelt hat, hat gesagt, mein Freund, wenn du deinen Sohn sendest, der von der Liebe predigt, das will ich sehen. Ob er mehr kann als ich, dann juble ich dir einen meiner Agenten unter. Stimmt das? Wusste Jesus von Anfang an, dass Judas ihn verraten würde? Ja, Jesus wusste das. Stell dir vor, in dieser Gemeinde, Verfolgung, und einer unter euch ist ein Verräter. Na, macht, warte, wenn ich den erwische, den mache ich aber. Mindestens eine Gehirnwäsche kriegt er verpasst. Versteht ihr, was das Denken in unserem Herzen ist? Das ertragen wir nicht. Dass da jemand auf unseren Tod hinarbeitet. Hast du die Gelassenheit, dass du sagst, ich bin in Gottes Hand. Und wenn die ganze Welt aufsteht und gegen mich kämpft, ich stehe hier im Namen Jesu, oder Luther hat es gesagt, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Dass das unsere Auffassung ist? Oder kennst du die drei Männer vom Feuerofen? Die haben die Hitze gespürt, die haben den Glanz des Feuers gesehen. Möglicherweise waren die ersten schon im Feuer gelandet und eine Rauchwolke war es, die aufstieg. Wenn ihr jetzt nicht das Standbild anbetet und niederfallt vor mir, dann werde ich euch in den Feuerofen werfen. Was antworteten sie? Ich sage, Herr, gib mir diese Souveränität. Gib mir diesen festen Glauben mit der Antwort, O König, es ist nicht Not, dass wir dir darauf antworten. Gibt es denn sowas? Das ist ja unverschämt. An sowas. Der Geist Gottes war in ihren Herzen. Wir werden dein Standbild nicht anbeten. Er kann uns wohl erretten, mein Gott, unser Gott, oder nicht? Aber wenn er es nicht tut, werden wir dennoch nicht dein Standbild anbeten. Diese unerschütterliche Haltung, sowohl als auch, ist uns egal. Wir bleiben an Jesus dran. Ich habe für dich gebeten, sagt Jesus, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du ihm nachfolgst. Trotz Krebserkrankung, Herzinfarkt und Schlaganfall. Gott, wo bist du? Diese Woche habe ich einen lieben Bruder beerdigt. 2009. Erster Schlaganfall, 2011, zweiter Schlaganfall, 2014 gestürzt, schwere Erkrankung, Krankenhausbehandlung, anschließend Rehabilitation, eine Diagnose, natürlich nochmal den Menschen untersucht. Jetzt hat er auch noch Parkinson. 2 Monate vor seinem Heimgang haben wir miteinander gesprochen, haben die Hände gefaltet, haben gebetet, haben Gott gedankt, dass er ihn so lange geführt hat. Jetzt durfte ich ihn als sein Zeugnis der Trauergemeinde vorstellen. Er hat Glauben gehalten. Sein 3. Kind mit seiner lieben Frau hat er verloren, als dieses Kind 5 Jahre alt war. Durch dieses tote, sterbende Kind, Sauerstoffmangel im Gehirn, Tetraplegie und noch mehr, was da alles war, es musste in ein Schwerstpflegeheim, Diakonie Himmelstür, wer sie kennt. Das hat er berichtet und mit 5 Jahren heimgegangen. Und sie waren kirchenfromm. Man geht Weihnachten zur Kirche, Ostern überlegen wir uns nochmal. Aber das reicht ja auch. Wir sind ja keine Unmenschen. Da ist eine Kinderkrankenschwester, die dieses schwerstkranke Kind gepflegt hat. Und diese lieben Eltern sind Sonntag für Sonntag von Hannover nach Hildesheim gefahren, haben das kranke Kind besucht. Und die Kinderkrankenschwester hat gesehen, dass die Eltern wirklich so eine Liebe für ihr behindertes Kind hatten und hat auch dieses behinderte Kind so ins Herz geschlossen und auch die Eltern dann gesehen, die stehen dahinter und hat dann gesagt, ihr Lieben, kommt doch mal in den Gottesdienst in Hildesheim. Da werdet ihr einfach Trost und Kraft erfahren und da wird euch gezeigt, dass dieses Leid mit Gott getragen werden kann. Und dann sind sie in den Gottesdienst nach Hildesheim gegangen. Und wisst ihr, was passiert? Sie haben ihr Herz für Gott geöffnet. Sie haben ihr Leben Jesus übergeben. und haben dann mitbekommen, dass in Hannover auch eine Gemeinde ist und sind dann in Hannover gegangen. Und seit der Zeit kannte ich die Familie und wusste aber nicht um ihr Schicksal. Durch Tod zum Leben. Kennst du das? Jesus stirbt und wir dürfen leben in Ewigkeit. Amen. Diese Familie, die Eltern verlieren ihr fünfjähriges Kind, die Anke hieß sie. Und werden darüber dem Reich Gottes nahegebracht und übergeben ihr Leben. Das ist unser Gott. Oh, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. In wie vielen verzweifelten Situationen wir uns manchmal auch befinden und sagen, Gott, wo bist du? Das ist der Ruf der Menschheit. Aber gut, wenn sie so rufen, dass der Mensch überhaupt anfängt zu rufen. Diese Jünger, die so viel wollten und doch so wenig konnten und zum Schluss versagten, mehr oder weniger dann bei der Gefangennahme Jesu alle flohen. Einer ließ sogar sein Gewand zurück und er floh lieber nackt, als bekleidet in die Hände der Soldaten zu fallen. Sie wussten, was ihnen blüht. Er liebte sie bis ans Ende. Und ich muss natürlich auch euch die Lösung dafür sagen. Er liebte sie, im Griechischen gibt es vier Bedeutungen für Liebe. Und wenn du mal fragst in einer Freundschaft, Bekanntschaft, na, was macht die Liebe? Woran denkt der Mensch? Rudolf, sei ehrlich. Na, Sex. Das ist so erstmal unser. Das verstehen die Männer unter Liebe. Das ist aber nur eine von vier Bedeutungen. Die freundschaftliche Liebe, die Philio, die ist uns schon bekannt, dass wir für Freunde einander einstehen. So wie Jochen, ihr kennt ihn, er kommt zum Predigen. Nachts um 10:30 von Braunschweig, gerade vom Predigtdienst wiedergekommen mit gerissenem Kupplungsseil. Ich stehe vor der Tür und kann am nächsten Tag nicht nach Cuxhaven mit meiner Familie fahren. Ich habe mich so gefreut, Herr, ich bin noch in deinem Dienst und jetzt lässt du mich hier hängen mit gerissenem Kupplungsseil. Angerufen, nachts um 11, das sind Freunde, steht doch so in der Bibel. Kannst du kommen? Guck doch mal nach. Ich sage euch, wir hatten das nötige Material in der Garage. Wir haben unter dem Auto gelegen wie so Verbrecher, die irgendwie da eine Bombe unterbauen wollten, mit Taschenlampen rumfuhrwerk. Das Werkzeug klapperte und klinkerte. Ich sage, oh, 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 gleich kommt die Polizei. Nachts um 11:30 war der Wagen geflickt und wir konnten am nächsten Tag mit Damaris Ölschläger, wer sie kennt, nach Cuxhaven fahren und haben uns wunderbar erholt. Das ist, wenn du Freunde hast, Filio, wo man aufeinander Rücksicht nimmt, wo man aufeinander eingeht, wo man mit durchträgt. Aber es ist nicht die höchste Form der Liebe. Die höchste Form der Liebe, da gibt es noch Storgos, das ist die Familienliebe, wie man untereinander die Kinder liebt, vielleicht auch die Kinder, die Eltern. Aber Storgos, die Familienliebe, die Familienbande, dass man sich freut, wenn man sich wieder sieht. Erotik kennt jeder, das ist dann auch eine Form. Aber das ist alles nicht das, was Gottes Herz erfüllt. Sondern was Gottes Herz erfüllt, ist die Agape. Das ist die göttliche Liebe. Wer sagt, ja, nenn mir die Eigenschaften. Na, schreib auf, 1. Korinther 13. Da wird die Liebe Gottes beschrieben. Oh Leute, da bin ich meilenweit von entfernt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie lässt sich nicht verbittern. Gehörst du schon dazu? Dann kannst du rechts dich rübersetzen. Dann predige ich noch zu dem Rest, die es noch brauchen. Ja, Amen, ihr Lieben. Die göttliche Liebe, Agape, wie ich sie geliebt habe bis zum Ende. Das ist die Liebe, die auch für die Feinde betet. Wisst ihr, an wem das zuerst sichtbar wurde? Ja, Jesus, du kannst das. Du bist ja Gottes Sohn. Nein, 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 nein. Jeder, der den Geist Gottes in sich trägt, soll diese Agape in sich wirken lassen, zum Ausdruck bringen. Und ich sage dir, du brauchst den Anschluss, die Leitung. Da darfst du nicht drauf treten. Hier ist eine Leitung, ich trete da mal drauf, mal sehen, was passiert. Gar nichts. Aber wenn du auf deiner Leitung stehst, in Verbitterung und in Groll, dann hast du nicht die Möglichkeit, die göttliche Liebe weiterzugeben. Sondern in dem Augenblick, wo du deinen Kanal freimachst und sagst, Herr, bist du auf Sendung, ich brauche deine göttliche Liebe. Das wird mir hier zu viel, was mir passiert, was ich erlebe, was man mir antut. Dass du sagst, gib mir deine göttliche Liebe und ich will die Menschen, was macht man jetzt? Zum Schafott führen. Die sollen alle gesund sterben. Ja, wenn du gesund sterben willst, sagte mal ein Bruder, dann musst du dich köpfen lassen. Jakobus lässt grüßen. Nebenbei bemerkt, Jakobus war einer seiner Jünger. Wie kann man so einen Mann über die Klinge springen lassen? Herodes hat ihn rausgenommen und geköpft. Pfingsten gerade gewesen. Jakobus, einer seiner 12 Jünger. Judas war schon im Jenseits, sich selbst umgebracht. Petrus hatte noch Probleme mit seiner Verleugnung. Jakobus im Knast. Gekürzt, ein Mann Gottes. Wo bist du, Gott? Sein Bruder, kannst du die Gleichung lösen? Wie alt wurde der? Wisst ihr, wer sein Bruder war von Jakobus? Johannes. Ja, das war der Johannes. Na, ich meine, kirchengeschichtlich heißt es, er wurde bis zu 100. Ob das nun so stimmt, aber er war auf Patmos verbannt und hat wunderbare Offenbarungen empfangen. Also Gottes Wege, fangt nicht an zu rechnen. 1 und 1 ist 2, das klappt bei Gott nicht. Eine göttliche Mathematik ist anders. Wir kennen seine Lebensformel nicht. Aber nimm Gott in dein Leben, in deine Lebensformel mit hinein. Für alle Fragen, für alle Fragezeichen, die du da setzt. Warum, wieso, weshalb? Und reagiere einfach und sage so, wie Gott es gesagt hat. Ich will auch meine Mitmenschen, die mir ans Herz gewachsen sind, meine Freunde, meine Bekannten, meine Arbeitskollegen, lieben, wie Jesus geliebt hat, nämlich bis ans Ende. Und womit? Wir haben es gelernt, mit der göttlichen Liebe, dass wir sagen, Herr, ich möchte deinen Charakter zum Ausdruck bringen. Und immer wieder lesen wir davon, ich will das nicht groß erwähnen, aber Rudolf kennt diese Geschichte, ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Was ist das für ein Titel? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ursula Link heißt die Frau. Sie hat einen Bericht darüber gegeben. Sie hat ein Zeugnis gegeben. Sie war verzweifelt, dass die Tochter nach der, wo war sie, Abendveranstaltung, irgendwo, was? Ich weiß nicht, wo sie war, aber kam nicht nach Hause. Und sie kriegte mit, sie ist ermordet worden, die Tochter. Und die Mutter war so resigniert, so verzweifelt, räumt das Zimmer auf ihrer Tochter. Irgendwann nach einem Jahr, er hat es gar nicht geschafft. Sie war so bewegt innerlich und findet ein kleines grünes Taschentestament von den Gideons. Wurde dem Mädchen in der Schule gegeben. Das macht der Rudolf. Und blättert drin und findet die letzte Seite. Meine Entscheidung, Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland anzunehmen. Da sagt sie, dann ist sie beim Herrn. Dann werde ich sie wiedersehen. Und dann dachte sie, das war's. So, nun bin ich zufrieden. Und dann zeigte ihr Gott, kann das sein, Leute? Da sitzt ein Mann im Knast, das ist der Mörder, den hat man überführt. Den hat man verurteilt. Besuche ihn und berichte ihm von der Liebe Gottes, dass du ihm vergibst. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und sie fand keinen Frieden in ihrem Herzen, bis sie sich auf den Weg gemacht hat. Und sie hat einen Mann angetroffen, dem es zutiefst leid tat und der auch um Vergebung bat und schilderte sein Leben. Und die Ursula Link sagte, wollen Sie Ihr Leben nicht Jesus anvertrauen, so wie ich es gemacht habe, wie es meine Tochter gemacht hat, die Sie ermordet haben? Und er sagte, ja. Was ist das für eine Liebe? Dieser Mann ist kurze Zeit später durch eine Krankheit heimgegangen. Wir werden ihn wiedersehen. Das ist Gottes Liebe, versteht ihr, wie weit die geht? Und du darfst dich da einreihen, du darfst sagen, ich bin einer, den Gottes Gnade fand. Amen. Ja, dieser Gott, dieser Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. So lesen wir es im Philipper 2, Vers 7. Denn wir sind ja hier bei der Mahlfeier und das Besondere war eben, dass er Wasser in ein Becken goss. Er legte die Kleider ab, nahm einen Schurz, umgürtete sich, goss Wasser in ein Becken, hob an, die Jünger die Füße zu waschen, trocknete sie mit dem Schurz, da er umgürtet war. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir einfach auch mal. Ich habe alles mitgebracht. Seht einmal, was ich dabei habe. Ich habe Wasser dabei, also. Dann habe ich einen Fußlappen dabei. Ich habe eine Schürze dabei. Ich habe ein Fußtrockentuch dabei. Ich habe auch ein dickes Stück Seife dabei, auch wenn schmutzige Füße heute Morgen hier sind. Sie werden alle hinterher sauber sein, ich verspreche es euch. Jetzt gibt es eine Frage. Wer ist unter uns der Größte? Handzeichen bitte. Denn der darf euer Diener sein. Also melde ich mich. Und habt ihr es noch in Erinnerung? Und er legte die Kleider ab. Jesus, unser Herr. Mein Gott, ich danke dir. Du warst bereit. Hast deinen Schmuck abgelegt. Hast gesagt, ich bin Ärmel hochgekrempelt. Da macht man sich ja schmutzig. Und außerdem, ich kann Fußgeruch gar nicht ab. Manch einer hat Schweißfuß und ich frage nicht wer. Aber es ist einfach peinlich. Und sowas soll ich machen? Hartmut, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Und ich habe meine Frau gefragt, Uschi, gib mir deine was ist das für ein Wort? Deine Schürze, Uschi. Ich glaube, du bist dran, gar nicht. Man versucht verzweifelt nach Ausreden, um nicht diesen Dienst machen zu müssen. Und dann muss ich los und muss fragen. Ach so, das wollte ich natürlich schon sagen. Wer ist denn bereit, als Letzter sich die Füße dann in dieser Brühe waschen zu lassen? Als Letzter. Da gibt es tatsächlich einen. Das ist gut. Dann, und du auch. Okay, da merken wir mit mal, was für Überlegungen in uns vorgehen. Und dass wir sagen, muss das jetzt sein? Und ihr könnt alle entspannen. Keiner braucht seine, oder ich muss euch nicht die Schuhe aufbinden. Sondern das werdet ihr euch merken. Der Schreck ist in die Glieder gefahren. Das hatten wir ja noch nie. Aber dadurch werdet ihr euch merken, der Schreck ist auch den Jüngern in die, wo reingefahren, was sagt man? In die Glieder gefahren, danke. In die Glieder gefahren. Petrus sagt, Herr, nicht mir, nicht mir. Doch, du hast sonst keinen Teil an mir, wenn du dich nicht waschen lässt. Und damit kam er in die Symbolik rein und sagte, als erstes, lasst euer Herz reinigen, lasst euer Herz waschen von eurer Schuld, die täglich passiert, die tägliche Reinigung. Da brauchen nur die Füße gewaschen werden vom Staub, vom täglichen, wo man irgendwo daneben getreten ist. Kennt ihr das? Ihr macht einen Abendspaziergang und abends denkst du, da waren aber meine Tritte irgendwo mal da, wo sie nicht hingehörten. Da muss vorher schon ein Hund gewesen sein. Ah, da kommt der Blutdruck in Wallung bei mir, weil ich das nicht mag. Daneben getreten, das passiert in unserem Leben auch in der Nachfolge Jesu. Dass man irgendwo mal reintritt, wo man nicht hingehört. Aber der Herr ist so gut, er will uns reinigen. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Und ich bin so dankbar und ich möchte euch ein letztes Beispiel mit auf den Weg geben. Das Umkleiden heißt eine neue Funktion. Jesus machte sich zu einem Diener. Und jetzt kommt's. Und er kleidete uns neu ein mit dem Rock der Gerechtigkeit. Müsst ihr nachlesen, steht auch in der Bibel. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt, aber wir wurden überkleidet mit dem Rock der Gerechtigkeit. Als Gerechter stehst du vor Gott. Und das heißt, er hat dich einbezogen in seine Armee, in seine Nachfolger. Oh, Armee, das gefällt dir. Gib mir das Schwert, gib mir das Maschinengewehr in seine Armee. Langsam, Bruder, langsam. Ja, in seine Nachfolge. Er kleidet dich ein. Und ich will dir heute ein Geheimnis verraten, als meine Tochter in jungen Jahren sagte, Papa, ich habe immer Angst und ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Ich habe gedacht, oh, Angst ist schlimm. Angst ist ja nicht schön. Angst plagt den Menschen. Ängste, die unbegründet sind, wo man einfach von der Vernunft her sagen muss, hallo, dreimal überlegen und dann kannst du es vergessen. Nein, die Angst kommt angekrochen und ich verrate ein Geheimnis. 1. Timotheus 2, Vers 17 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Was steht da? Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Also der Geist, dieser Angstgeist, ja, damit ich ja auf dem Weg bleibe. Nein, 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 das ist nicht von Gott. Den Geist der Furcht, der kommt direkt, wird aus der Hölle gespeist. Und der ängstigt uns, der lässt uns verkrampft handeln. Und du kennst deine Berufung nicht, du bist eingekleidet worden. Ja, womit denn? Mit einer Uniform. Welche ist das, Herr? Vergleich dich mit einem Verkehrspolizisten. So, was heißt das? Als erstes ziehst du die Jacke eines Polizisten an. Okay, darf ich das mal machen? Die Jacke habe ich nicht, ich habe keine Polizeiuniform da. Dann setzt du dir eine Mütze auf, du hast die Hosen an und die Schuhe an. Ja, und dann laufe ich da durch die Gegend und führe meinen Hund aus, meinen Dackel. Das ist nicht deine Aufgabe. Herr, was soll ich denn sonst machen? Du stellst dich auf die große Kreuzung Hildesheimer Straße und oben drüber geht noch der Schnellweg und es ist eine vielbelebte Kreuzung. Linksabbieger sind dabei, Rechtsabbieger sind dabei, LKWs donnern über die Straße rüber. Da stellst du dich mitten auf die Kreuzung. Ja und? Dann stehe ich da und pass auf, dass mir die Autos nicht überfahren. Mein Freund, hast du vergessen, was du anhast? Ja, eine Uniform. Welche? Vom Karnevalsverein? Nein, eine Polizeiuniform. Ach, sagst du, jetzt habe ich es verstanden. Und mit einem Mal erinnerst du dich, dass du einen weißen Stock an deiner Seite hast und da eine Kelle. Und du sagst, das ist ja hier ein Chaos, was hier so durchflutet. Gehupe, Gemeckere, ey, können Sie nicht Auto fahren? Und du denkst, muss ein Ende haben. Hier muss gesteuert, hier muss geleitet werden. Hier darf ich im Namen meines Gottes die Hand heben und ihr Leben. Was heißt dieses Zeichen? Achtung heißt das, Achtung. Und plötzlich macht er die Arme breit und von vorne kommt ein LKW an. Ist er versucht, zur Seite zu springen? Hüte dich, mein LKW-Fahrer. Warum? Denn hinter dem Polizisten, vergiss nicht, steht die ganze Staatsgewalt eines großen Landes. Hast du es verstanden?
Ja.
Mangel einen Polizisten, wo landest du? Der interessiert mich nicht. Die rote Ampel ist doch nur Licht. Ha, ha, ha. Das wag mal. Ein Polizist, der mit ausgebreiteten Händen vor dir steht, absolut Halteverbot, anhalten. Und wenn er dann so macht und sagt, Achtung, bereite dich vor, jetzt darfst du fahren und er stellt sich so hin, freie Fahrt. Hast du begriffen, du bist autorisiert durch die Uniform deines Gottes, die er dir verpasst, den Finsternismächten in Jesu Namen zu gebieten. Fangen wir an mit der Angst. Dass du sagst, Angst, stopp. Ich sage es in der Autorität, die Gott mir verliehen hat. Nicht aufgrund meiner, was sagt man dazu, selbstgebastelten Heiligkeit. Ich trinke keinen Kaffee und ich trinke auch kein Bier mehr. Herr, mehr Vollmacht. Da sagt der Hartmut, du hast es nicht begriffen. Sondern die hat Gott dir verliehen. Merkt ihr das? Verliehen. Und gebrauche diese Autorität. Und wo der Geist Gottes es dir eingibt, und das ist wichtig, alles, was ich den Vater tun sehe, das tut auch der Sohn. Handel nicht jetzt blind los und ich gehe jetzt auf die nächste Kreuzung und habe meine Uniform. Da sagen sie, Amtsanmaßung, alter Schwede, wieso rennst du auf die Kreuzung hier in Hameln? Da gehörst du gar nicht hin. Ich habe eine Polizeiuniform. Wo hast du die her? Naja, die kann man noch kaufen, gebraucht, im Secondhand-Shop. Geht nicht. Wenn Gott dir sie verliehen hat, dann fragst du auch, Herr, wo ist mein Dienstort, wo ist mein Einsatz? Und es kann sein, dass du mit einem kranken Menschen zusammenkommst und du erinnerst dich an Markus 16, auf Kranke werden sie die Hände legen. Dann machst du dich so, Bruder, ich bete mit dir, da sagt er, was will der hier eigentlich? Sondern du legst die Hand auf ihn und gebrauchst sie im Namen Jesu. Amen?
Amen.
Und es wird ihm besser gehen. Und wenn er nicht gleich aufsteht, dann sagst du, du bist gesegnet in dem Namen Jesu. Und ich habe dich Gott übergeben und er wird es wohl machen. Oder wenn du irgendwo siehst, dass einer leidet, in Zwängen, darfst du auch gebieten in Jesu Namen. Das ist das, wo er uns sehen will. Von Diener, unten auf der Erde gekniet, mit schmutzigen Füßen beschäftigt und erhöht, und jetzt merkst du mit mal, zu einem autorisierten Diener Gottes, der auf sein Geheiß redet oder auch schweigt. Und in dieser Abhängigkeit wird dich Gott zur Ehre, und das vergiss nicht, zur Ehre seines Namens verherrlichen. Und hier muss ich einen Punkt machen. Ich bin auf der ersten Seite angekommen. Vielleicht komme ich noch mal zu euch. Seite 2, Seite 3, Seite 4. Ihr müsst verzichten, ihr Lieben. Meine Zeit ist gekommen und Christi Zeit und Christi Geist soll jetzt wirken, Herr, und darum bitte ich dich, dass du das meinen lieben Geschwistern wirklich in den Herzen lebendig werden lässt, dass wir von dir geliebt sind bis an unser Ende und dass du uns mit Autorität, göttlicher Vollmacht ausstattest, in dem Maße, Herr, wie wir in dein Angesicht schauen, wie wir deine Herrlichkeit sehen dürfen, wie wir dir vertrauen, dass du alles in den Händen hast, wie du uns durch deinen Geist eine Rückmeldung gibst und sagst, handle jetzt in meinem Namen. Unterdrücke nicht die Botschaft des Evangeliums. Frage ihn direkt, ob er eine Verbindung mit dem himmlischen Vater hat, bevor er stirbt und ich ihn abrufe. O Vater, darum bitte ich dich, lass uns solche Dienstboten sein fürs Evangelium zu deiner Ehre. Amen.